Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Zum Start ins Osterwochenende sind Bündner Strassen wieder gut gefüllt. Richtung Süden stockt seit heute wieder auf der San Bernardino-Route. Der Verkehr geht aber nicht nur auf der Autobahn, auch in den Dörfern rundum zu reden. Wir fragen darum zum einen, wie wird der Ausweichverkehr vor A13 in den Dörfern ausbremst? Zum anderen schauen wir, wie die Emserinnen und Emser dieses Jahr am Ausweichverkehr ausweichen können. Zuerst aber geht es bei uns nochmal um die organisierte Kriminalität im Kanton Graubünden. Das ist das letzte Infokompakt von dieser Woche mit dem Florian Mani. Guten Abend miteinander. Nach einem Schlag gegen die Drogenmafia ist herausgekommen, dass 4 von den 7 Verhafteten in Roveredo gewohnt haben. Das mit einer Aufenthaltsbewilligung. Wie es passiert ist, dass Kriminelle mit einer Aufenthaltsbewilligung in Graubünden leben können, haben wir gestern im Infokompakt behandelt. Heute schauen wir ganz allgemein auf die organisierte Kriminalität in Graubünden. Und da kommt man schnell einmal auf Briefkastenfirmen. Eine Auswertung aus dem zentralen Firmenindex zeigt, dass im Misox teilweise nur 3 Leute auf eine Firma kommen. Der Thies Fritschi hat vom Bündner Sicherheitsdirektor Peter Bayer wissen, ob Graubünden ein Ausweichort oder sogar ein Hotspot geworden ist.
Also es gibt ja die, wenn man so will, Problematik von der sogenannten Briefkastenfirma. Viele von denen sind legal und sie machen dort ihren Briefkasten, wenn sie so wollen, oder ihren Eintrag, dass sie sich dort aufhalten, meistens aus steuerlichen Gründen. Jetzt aber aus dieser Masse herausfinden, welche das tatsächlich gemacht haben, mit einer gewissen kriminellen Energie oder in der Absicht, etwas zu machen, was illegal ist, das ist ja die grosse Herausforderung. Weil man kann nicht her und sagen, hey, ich bin Angehöriger von einer organisierten Kriminalität, sondern es geht dann darum, dass man, wenn man Hinweise auf das kriegt, die entsprechenden Ämter können die Abklärungen machen und nachher untereinander aber auch austauschen, was man festgestellt hat. Und das macht es genauso aufwendig und komplex, um dann darauf zu kommen, wer macht da eben etwas Illegales und wer nutzt einfach legale Möglichkeiten, die man hat.
Aber man weiss ja, von wo die Firmen kennen. Also bei einer Verlegung müssen wir genauer darauf schauen.
Allein eine Verlegung vom Geschäftssitz ist ja nichts Illegales. Auch das ist nicht einfach so einfach, um dann zu sagen, aha, da hat jemand das Geschäftssitz verlegt, jetzt ist da irgendetwas Illegales dahinter. Und dann haben wir einfach die schiere Masse, all die Bewilligungen, die wir jährlich erteilen, auch nur Mutationen, eben zum Beispiel einen Wohnortswechsel oder so, sind dermaßen gross. Und wir sind ja auf die Leute, jetzt, wenn es Einzelpersonen sind, die bei uns Schaffer und Bündner Wirtschaft eigentlich unterstützen, sei das im Gesundheitswesen, sei das auf dem Bau, sei das im Gastro, wo alle ihre Bewilligungen brauchen. Dort rauszuziebeln, wer allenfalls ist darunter, wo halt nicht zum Wohle vom Kanton da ist, ist sehr schwierig.
Sie haben ja gesagt, Kontrollen bei Briefkastenfirmen haben eine abschreckende Wirkung. Ihr habt aber die Ressourcen ja gar nicht und schlussendlich zeigt sich auch, die Wirkung verfehlt.
Nein, dass es wirklich verfehlt, kann man glaube ich nicht sagen. Man hat ja im Jahr 1920 eine grossflächige Kontrolle gemacht, namentlich im Misox. Man hat über 900 Firmen kontrolliert. Man hat bei rund 10% festgestellt, dass etwas nicht in Ordnung ist, wo man dann auch können zum Teil die Bewilligungen entziehen. Aber das ist enorm aufwendig. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir könnten nicht jedes Jahr so eine Aktion machen. Für das haben wir schlichtweg die Kapazitäten nicht.
Wie viele Firmen werden dann effektiv geprüft?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es nicht in meinem Departement ist, sondern im KIGAS müssen wir dort fachspezifisch fragen. Aber wir wissen, dass die stichprobenartigen Kontrollen gemacht werden und wir wissen auch, dass wir uns vor Ort KAPO, KIGA, Grundbuchamt, Handelsregisteramt einmal austauschen und probieren eben das, was festgestellt worden ist, im Rahmen des Möglichen, das auch nachher auszuwerten und feststellen, hey, gibt es da etwas, wo wir aktiv werden.
Organisierte Kriminalität, hat man früher immer gesagt, ist Sache vom Bund. Jetzt gibt es Weisungen oder Verhaltensempfehlungen, wie man mit dem umgeht. Die Strukturen entstehen da im Kanton. Wo ist die Verantwortung bei Ihnen?
Also ich glaube, die Verantwortung ist bei uns allen. Ich glaube, was eben nicht hilfreich ist, wenn man von der Gemeinde sagt, ja, die Regierung muss, und die Regierung sagt, ja, der Bund muss, sondern wir müssen schauen, dass wir möglichst mit dem, was wir haben, an Ressourcen für die Gemeinde, für die Polizei, für den entsprechenden Ämter, mit dem Bund und über die Landesgrenze raus zusammenarbeiten und probieren, das möglichst zu optimieren und alles, was jeder beitragen kann, auszunutzen. Und am Schluss sind es aber auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die vielleicht etwas feststellen, etwas auffällt, wo sie jederzeit auch können bei der Polizei melden können, sodass wir dem nachgehen können.
Wartet man ab und zu einfach zu lange, bis der Bund reagiert?
Nein, ich glaube, das machen wir nicht. Capo ist ja schon seit dem Jahr 2020 in diesem Programm mit dabei, hat auch die eigenen Ressourcen im Rahmen von Möglichen probiert zu konzentrieren. Aber natürlich, es ist wirklich systemimmanent, dass man da immer ein bisschen Schritt hinein ist. Weil ja organisierte Kriminalität eben nicht ist, wo einfach so aufscheint, sondern es ist sehr clandestin und es geht ja darum, dort herzuschauen, wenn man den Hinweis hat, wo man es eben nicht offensichtlich sieht.
Sagt der Bündner Sicherheitsdirektor Peter Bayer. Im Fall der Verhafteten, die zu Roveredo gewohnt haben, kommt das Departement zum Schluss, die Bewilligungen sind nachvollziehbar und rechtmässig erteilt worden. Gleichzeitig wird jetzt geprüft, ob die betroffenen Aufenthaltsbewilligungen entzogen werden. Weil es ein laufendes Verfahren ist, gibt der Kanton momentan keine weiteren Details aus. Jetzt fängt wieder das altbekannte Problem an. Es sind wieder mehr Autos auf der Bündner Strasse unterwegs, vor allem auf der San Bernardino-Route. Die Konsequenz? Lange Kolonnen auf der Autobahn A13 und wegen dem Ausweichverkehr auch in den Dörfern um die Autobahn. Wie der Kanton Graubünden am Problem in diesem Jahr begegnen will, weiss Jasmin Schneider.
Der Ausweichverkehr entlang der Autobahn A13 beschäftigt die Bündner Behörden schon lange. Ihre Lösung dagegen, vor den Dörfern wird künstlicher Stau erzeugt. Wie Andreas Pöhl sagt, er leitet das Verkehrsmanagement beim Tiefbauamt Graubünden.
Grundsätzlich ist unser Ziel, um auf die Reisezeit auf der Kantonsstrasse einen Einfluss zu haben, dass die nicht attraktiver ist als eigentlich auf der parallel laufenden Nationalstrasse. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die lokale Bevölkerung. Für die heisst, die Reisezeiten auf der Kantonsstrasse bedeutet genau das Gleiche wie für jeden, der durchfährt.
Für das setzt der Kanton sogenannte Dosierungsstellen ein. Das sind Lichtsignale, die den Verkehr vor einer Dorfeinfahrt regeln. Im Pilotprojekt hat das der Kanton letztes Jahr zu Zitzers getestet. Auf den Frühling und Sommer kommen nochmal 4 Dosierungsstellen dazu.
Also grundsätzlich sind all die Stellen, die wir betreiben, sind sogenannte Dosierungsstellen, wo wir einfach je nach Verkehrsaufkommen eigentlich zurückhalten den Verkehr so, dass er außerhalb der Ortschaften bleibt, dass wir in den Ortschaften keinen stehenden Verkehr haben, dass man ein- und ausfahren kann und die Strasse queren in den einzelnen. Das ist unsere Hauptstossrichtung, Schutz der Bevölkerung.
Neu hat es darum auch 2 Anlagen zu Rotenbrunnen, eine zu Domadems und eine zu Bonaduz. Ab Ostern sind die in Betrieb und sie sollen immer dann zum Zug kommen, wenn das Verkehrsaufkommen zu gross ist. Weitere Massnahmen, wie zum Beispiel alle Autos mit außerkantonalen und ausländischen Nummernschildern zurückschicken, sind beim Tiefbauamt Graubünden keine Option.
Die Kantonsstrassen, die wir jetzt gerade im Bündner Rheintal bis ins Misox haben, das sind sogenannte Strassen, die der nationalen Durchgangsstrassenverordnung unterstellt sind. Die sind grundsätzlich für den allgemeinen Verkehr offen zu halten. Das heisst, alle Personen können dort darüber zirkulieren. Und dort ist auch eine Frage, wo ziehen Sie denn Systemgrenzen, wo hört die Einheimischen auf? Ist das Bündner Nummer oder ist der Padre Gazzi mit der St. Galler Nummer nicht betroffen? Also, das sind zusätzliche Fragen, die auf uns zukommen. Ja.
Der Andreas Pöhl schließt nicht aus, dass es auch mit der Dosierung Stau über Ostern, Auffahrt oder Pfingsten gibt. Wer das umgehen möchte, sollte an diesen Tagen das Auto daheim lassen oder mit der ÖV unterwegs sein.
Angaben zu den Kosten der Dossierstellen und dem Sicherheitspersonal, das während diesen Tagen im Einsatz ist, hätte Andreas Pöhl nicht machen. Wir bleiben gerade beim Osterverkehr. Ein Dorf, das vom Ausweichverkehr einmal stark getroffen wird, ist Domat-Ems. Dort ist heute die Blue Line offen gegangen. Mit diesem Projekt sollen die Emserinnen und Emser einfacher am Stau vorbeikommen. Der Linus Reichelt ist sich die Blue Line anschauen.
Wenn sich der Verkehr auf der A13 staut, weichen viele Autofahrer und Autofahrerinnen auf die Kantons- und Quartierstrassen aus. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Domat-Ems hat das immer wieder grosse Konsequenzen. Stau direkt im Dorf oder sogar im Quartier. Mit der Blue Line soll sich das jetzt ändern, sagte Erich Kohler, Gemeindepräsident von Domat-Ems.
Mit dem Projekt Blue Line haben wir bei Stautag einen schnellen Zugang zum Dorf schaffen. Das für Emserinnen und Emser, für den öffentlichen Verkehr und für Blaulichtorganisationen. Es ist also Thema Sicherheit und Bewegungsfreiheit, die im Zentrum stehen.
Konkret umfährt die Route ein bestehendes Dosiersystem, das normalerweise den Verkehr vor dem Dorf bremsen tut. So können Fahrerinnen und Fahrer mit Bewilligung am Stau vorbeifahren, während der Durchgangsverkehr bewusst ausbremst wird. Brauchen dürfen die Route aber nur registrierte Einheimische, sowie Bus- und Blaulichtsorganisationen. Der Andrang sei gross gewesen, sagt der Gemeindepräsident.
2478 Anträge sind eingegangen. Wir haben versucht, bis zum Schluss die Anträge zu bearbeiten. Es sind leider noch, Stand heute Mittag, 55 Anträge pendent.
Gleichzeitig bringt die Lösung auch Einschränkungen, vor allem für den Langsamverkehr.
Das passt vielleicht im ersten Moment nicht zusammen, aber übergeordnet sehr wohl. Wir haben viele Alternativen für den Langsamverkehr, sei es für den Fußgänger oder eben auch für den Velofahrer. Und zudem haben wir in der Region Imboden ein Projekt Veloschnellrouten, Alltagsrouten, wo wir eine schnelle Verbindung wollen, von Rezüns nach Fläsch schaffen. Also die grobe Strategie stimmt. Punktuell tun wir die Begehung von Via Galanca aufheben.
Blue Line, die normalerweise nur für die Landwirtschaft, Velofahrerinnen und Fußgänger offen ist, wird zuerst als Pilotprojekt getestet, bis nach dem Sommer. Entscheidend ist für die Gemeinde vor allem eins.
Der Erfolg ist, wenn wir auf der ersten Stufe das Dorf frei haben vom Ausirrverkehr und auf der zweiten Stufe Bewegungsfreiheit für die Emser und die Emser wieder hergestellt haben.
Der Gemeindepräsident rechnet mit Kosten von maximal 30'000 Franken für das Sicherheitspersonal der Blue Line. Das für die ganze Zeit des Pilotprojekts.
Am Osterwochenende wird das neue System gerade einmal auf Herz und Nieren geprüft. Es ist eines der meistbefahrenen Wochenende im ganzen Jahr. Im Sarganserland hat ein Wolf für Aufsehen gesorgt. Nicht, weil er auf Leute losgegangen ist, sondern weil er nicht gerade den fittesten Eindruck gemacht hat. In der letzten Nacht hat die Wildhut der kranke Wolf erlöst. Nur noch gerade die Hälfte von seinem Fell hat der Wolf gehabt. Mehrere Leute haben im Gebiet zwischen Flums und Bad Ragaz den Wolf gesehen und gemolden. Der Eindruck, dass der Wolf krank ist, hat auch die Wildhut gehabt. Das sagt der Kevin Simmler vom St. Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei.
Die Wildhut hat den Wolf über mehrere Wochen beobachtet und hat festgestellt, dass sich der Gesundheitszustand vom Wolf verschlechtert hat. Das Fell ist immer weniger geworden und er hat auch abgemagert ausgesehen. Und aufgrund von dem hat dann die Wildhut entschieden, dass der Wolf nicht überlebensfähig ist, längerfristig.
So sei er beim Flugplatz Bad Ragaz von seinem Leiden erlöst worden. Vermutet werde, dass das Wolfsmännli die Parasitenkrankheit Reuda hatte. Die Krankheit gäbe es viel bei Füchsen, aber immer wieder auch bei anderen Wildtieren. Der Wolf werde jetzt am Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern genau untersucht.
Wir tun laufend die Ergebnisse von Bern mit Einflüssen in unser Wildtiermanagement oder in die Massnahmen, die erforderlich sind. Aber was jetzt in diesem konkreten Fall erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
Auch wenn der Wolf durch Wohngebiet gelaufen sei und mehrere Leute noch gesehen haben, sei er nie gefährlich gewesen, betont der Kevin Simmler vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei.
Der Wolf ist zwar in Siedlungsnähe vorgekommen, das ist aber im Winter auch ganz normal, wenn die Hirschpopulationen in die Täler runterkommen und die Wölfe der Beute folgen. Man hat jetzt den Wolf aber erlebt, weil man das Gefühl hatte, er ist längerfristig nicht überlebensfähig, aber nicht, weil eine Gefährdung eine konkrete für den Menschen vorhanden war.
Jetzt wartet das Amt auf das Ergebnis vom Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern. Der Kanton St. Gallen bittet weiterhin darum, dass Beobachtungen zu Wölfen gemolden werden. Allein im März ist 10-mal ein Wolf in der Region Sarganserland und Werdenberg gesehen worden. Das Glarner Kantonsgefängnis mit Sicherheitsmängeln, die Kandidatenliste für die Bündner Grossratswahlen und Schulsolar. Das sind Themen in den Meldungen vom Tag, zusammengefasst vom Thies Fritschi.
Das Projekt «School Solar» geht in die nächste Runde. Das überarbeitete Baugesuch für die Solaranlage bei Mottanalunz ist bei den Behörden eingereicht worden. Die Anlage sei deutlich verkleinert worden, weil Umweltauflagen nicht erfüllt werden konnten, schreibt die Engadiner Kraftwerk AG. Ab 2028 soll «School Solar» anfangen Strom zu produzieren und im Endbau dann rund 3'000 Haushalte mit Energie versorgen. Ein Teil der Anlage muss bis dann in Betrieb gehen, damit das Projekt vom Solar Express profitieren kann. Jetzt prüfen die kantonalen Stellen das Baugesuch. Für die Grossratswahl im Kanton Graubünden Mitte Juni steht das Kandidatenfeld fest. Insgesamt 522 Personen kandidieren für das Parlament. Rund ein Drittel davon sind Frauen, zwei Drittel Männer. Die Wahlvorschläge sind in 6 Listengruppen organisiert worden, in die Mitte, FDP, GLP, Grüne, SP und SVP. Die Listennummern werden am 7. April ausgelost. Der Glarner Regierungsrat reagiert mit Sofortmassnahmen auf Sicherheitsmängel im Kantonsgefängnis Glaris. Für rund 90'000 Franken werden Brandmeldeanlagen erweitert und 2 neue sichere Zellentüren eingebaut, schreibt der Kanton. Grund ist die Kritik von Experten, die sagen, dass das Gefängnis nicht mehr den rechtlichen Standards entspricht. Mit diesen Massnahmen sollen die Insassen, aber auch das Personal besser geschützt werden, bis es ab 2030 eine längerfristige Lösung gibt, die noch erarbeitet wird. Zusätzlich soll es einen verbesserten Nachtdienst geben. Es wird geprüft, ob ab nächstes Jahr der durch eine private Sicherheitsfirma gemacht werden
soll. Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die ganze Sendung gibt es jetzt gerade online zum Nachlesen unter radiogrischa.ch. Am Mikrofon war der Florian Mani. Die nächste Ausgabe vom Infokompakt gibt es dann am Dienstag. Ich wünsche eine schöne Ostern.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.